Einen wunderschönen guten und ausnahmsweise mal Dienstagabend. Herzlich willkommen zum heutigen Live-Q&A. Wie ihr das, wenn ihr live dabei seid, jawohl, der Sascha sitzt auf der Rolle, stark, gewohnt seid, könnt ihr herzlich gerne die Chat-Funktion nutzen und eure Fragen loswerden. Und ich muss mich mal gerade hier selber zurechtfinden. Moment, wo ist sie denn? Da ist sie. Wunderbar. Also wie gesagt, nutzt gerne die Chat-Funktion für alle Fragen, die ihr habt. Wie immer haben wir ein paar Einsendungen gehabt. Heute dann doch im Vergleich zu den letzten Malen, ein etwas überschaubareres Live-Q&A, nachdem wir beim letzten Mal gefühlt jedes Mal die 50er-Marke der Fragenanzahl geknackt haben, sind es heute grob 18 bis 20 ungefähr. Davon aber auch sehr viele kurze, knappe. Von daher bin ich offen für jeden Austausch, den wir auch so hier im Chat noch haben können und alles, was dazugehört. Ja, vielleicht nochmal für alle die gerade auf dem Podcast-Kanal dabei sind und sich noch nicht so ganz auskennen. Ich will euch gerne abholen, da ich ja weiß, wie viele zahlreiche neue Mitglieder wir bei Power & Pace haben, würde ich die Gelegenheit nochmal nutzen, um einmal ganz kurz zusammenzufassen, wie die Kontaktmöglichkeiten bei uns hier bei Power & Pace so aussehen. Es gibt drei Möglichkeiten, eine Antwort auf eine Frage zu bekommen, und ihr scheut euch bitte nicht, eure Fragen einzureichen. Die erste Kontaktmöglichkeit sind die Live-Q&As. Das ist das, wo ihr hier gerade entweder live oder im Nachgang dann dabei seid. Und diese Live-Q&As, die finden einmal im Monat statt, und unter powerandpace.de und links unter Events, da findet ihr die eingetragen. Und wenn ihr eine Frage für das Live-Q&A einreichen wollt, dann könnt ihr das immer in dem Event selber machen. Ja, powerandpace.de, links auf Events klicken, das jeweilige Live-Q&A, also voraussichtlich logischerweise das nächste anklicken und dann einfach eure Frage da einreichen. Dann kommt die direkt bei mir an, so wie das alle 18 Leute gemacht haben, die jetzt hier heute da sind. Super. Zweite Möglichkeit, nutzt das Kontaktformular powerandpace.de, gerne ganz runterscrollen, und dann findet ihr unten das Kontaktformular. Alternativ ist die Adresse, glaube ich, powerandpace.de/Kontakt. Wer hätte es gedacht? Auch da könnt ihr eine Frage einreichen. So persönliche Einschätzung von meiner Seite. Ich bin immer bei diesen Live-Q&As super happy, wenn wir zumindest in kleinerer Form irgendwie auch einen gewissen Dialog aufbauen können. Also wenn ihr hier live dabei seid, dann könnt ihr natürlich auch eure Frage schon vorher einsenden, klar, aber ihr dürft die auch in den Chat schreiben. Und wenn ich dann mal eine Rückfrage dazu haben sollte, um etwas noch besser verstehen zu wollen, um die Antwort vielleicht noch ein wenig fundierter geben zu können, dann ist das in diesem Chat auf jeden Fall immer eine richtig gute Geschichte. Hier in den Live-Q&As, wie gesagt, alternativ auch das Kontaktformular unter powerandpace.de/Kontakt. Die dritte Möglichkeit ist der AI-Bot, den wir haben auf powerandpace.de. Wenn ihr auf der Seite seid, dann findet ihr rechts unten so ein kleines Feld, so ein kleines Icon. Und da könnt ihr draufklicken. Und dieser AI-Bot, der ist gepflegt mit ganz, ganz vielen Informationen aus den letzten Jahren Power & Pace. Seid bitte bei der Beantwortung der Fragen immer ein kleines bisschen vorsichtig. Ja, der ist gefüttert mit ganz vielen Informationen, aber es gibt natürlich auch manchmal Informationen, die jetzt gerade tagaktuell sind und die vielleicht in die gleiche Kategorie gehen wie schon Beantwortung von Fragen, die wir irgendwo im Vorhinein, in den letzten Monaten oder Jahren gehabt haben. Es kann also sein, dass der Bot da nicht immer ganz aktuell ist. Deswegen immer kurz, wie immer, wenn man künstliche Intelligenz benutzt, immer kurz einmal ein bisschen überlegen, ob das wirklich so stimmen kann. Wofür der, wie ich finde, aber richtig gut funktioniert, sind auch so kurzfristigere Antworten zum Training. Also der AI-Bot, der schreibt euch auf jeden Fall schneller als ich, denn der liefert euch sofort eine Antwort. Und wenn ihr da jetzt eine Frage habt für irgendeine Anpassung im Training, was soll ich machen, wenn ich gerade mal eine Erkältung habe, sonstige Dinge, dann ist das eine total klasse Möglichkeit, um da auch nochmal kurz, einfach mal eine Meinung sich einzuholen, von der ihr dann wisst, da habe ich irgendwie ein kleines bisschen was in irgendwelchen Podcasts, Live-Q&As oder zu beigetragen. Genau, das sind eure Kontaktmöglichkeiten. Nutzt die herzlich gerne. Seid gerne bei den Live-Q&As auch mit dabei, wenn ihr möchtet. Ich freue mich immer, euch hier alle zu sehen. Ich starte mal mit 2, 4, 6 wirklich kurz und knappen Fragen. Und die kann ich auch genauso bündig beantworten. Frage Nummer 1 von Burkhard. Wenn ich mich für eine Kategorie entschieden habe und das Datum des Wettkampfes feststeht, in Klammern, die ersten 4 Wochen habe ich auch schon in meinem Kalender geladen, Klammer zu, bekomme ich die Trainingseinheiten dann in jedem Monat automatisch in meinen Kalender geladen? Super Frage, wie ich finde, weil ist eine Frage, die haben wir in den letzten Tagen, habe ich die so 2, 3 Mal gesehen. Und genau, das ist absolut richtig. Also, ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Ihr habt bei Power and Pace, es gibt quasi sinngemäß 2 Arten von Trainingsplänen. Die einen Trainingspläne, das sind die sogenannten dynamischen Trainingspläne. Und das sind all die Trainingspläne, die ihr anwählt, die euch auf ein spezifisches Wettkampfdatum vorbereiten. Also wenn ihr jetzt sagt, ich möchte mich von heute an auf den Ironman in Frankfurt vorbereiten, dann gibt es einen Trainingsplan, der da lautet plus 2026, Bindestrich 06 für den Monat, also Juni, Bindestrich, weiß ich gerade nicht, 27., 28., 29. Juni, irgendwo da wird es sein. Ich glaube, müsste wahrscheinlich der 28., egal, ich weiß es nicht, Unterstrich, das Langdistanztraining für den Finisher. Oder ne, das, wenn es nicht Ironman Frankfurt ist, sondern irgendeine Mitteldistanz in Elsinore, ist immer so ums Eck, das Mitteldistanztraining für Champion. So, und wenn ihr diesen Plan anwählt, dann ist das ein, oder natürlich jeden anderen mit einem Datum vorweg, dann ist das ein dynamischer Trainingsplan. Und wie der Name sagt, bleibt der dynamisch. Der ist in Bewegung und wir laden den immer wieder für euch neu. Ja, also ihr müsst da gar nichts machen, sondern ihr werdet immer mit so einer Vorlaufzeit von ja mindestens einer guten Woche die nächsten Trainingswochen in euren Trainingskalender geladen bekommen. Sollte das nicht der Fall sein, solltet ihr irgendwann vor einem leeren Trainings, also Kalender auf Training Peaks stehen, dann gibt es eigentlich 2 Möglichkeiten. Entweder die Erweiterung des Plans ist auf unserer Seite irgendwie durchgerutscht. Ihr müsst euch das so vorstellen, wir haben einmal im Monat die Situation, dass wir knapp 200 Trainingspläne erweitern müssen. Das Ganze machen wir sinngemäß von Hand. Da kann es mal passieren, dass einer durchrutscht. Ja? Deswegen dann gerne kurzes Signal an uns über das Kontaktformular. Bevor ihr das aber macht, kurz einmal die Variante 2 checken. Es kann auch sein, dass ihr entweder nicht den richtigen oder keinen Trainingsplan abonniert habt. Das auch gerne einmal nachschauen. Letzteres ist nicht so einfach. Ja, im Sinne von, es ist in dieser Trainingsplanbibliothek bei Training Peaks nicht so leicht herauszufinden, welchen Plan man denn genau abonniert hat. Wenn ihr, hatte ich jetzt auch schon 1, 2 Mal, 2 Trainingspläne in eurem Kalender angezeigt bekommt, dann habt ihr 2 Pläne abonniert, auch irgendwie doof. So, und wenn man das irgendwie nicht genau rausfinden kann, welcher Plan da abonniert ist, einmal ganz kurz eine Mitteilung übers Kontaktformular, immer gerne zum Beispiel sowas, ein Screenshot dabei, hilft uns immer super. Ja, und dann kann ich auch auf meiner Seite schauen, welche Pläne ihr abonniert habt. Und dann kann ich die alle rauslöschen. Und dann könnt ihr wieder nur den einen abonnieren, den ihr wirklich haben wollt. Ja, also wenn der Trainingsplan sich nicht erweitert, entweder liegt es an uns oder es liegt an euch. Bevor ihr uns schreibt, kurz einmal checken, welchen Plan habe ich denn jetzt da genau eigentlich abonniert. Und wenn ihr sagt, nee, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da den richtigen abonniert habe, dann unbedingt gerne eine Mail an uns und dann kriegen wir das Problem ganz schnell gelöst. Fantastisch. Super. Die nicht dynamischen Trainingspläne sind, wie ihr euch gedacht habt, die sogenannten statischen Trainingspläne. Und die statischen Trainingspläne, das sind immer die, die nicht an ein exaktes Datum gekoppelt sind. Also die dynamischen zeichnen sich dadurch aus. Da ist ein Wettkampfdatum am Ende des Trainingsplans. Und auf dem Weg dahin berücksichtigt dieser Trainingsplan zum Beispiel auch alle bundesweiten Feiertage. Also da werdet ihr über Weihnachten die Situation finden, dass ich euch aller Voraussicht nach am ersten und zweiten Weihnachtstag keine Schwimmeinheit eingetragen habe, weil ich davon ausgehe, dass in den allermeisten öffentlichen Schwimmbädern in Deutschland an Weihnachten die Öffnungszeiten nicht gegeben sind oder das Schwimmbad geschlossen hat. So, und darauf wird Rücksicht genommen. Deswegen auch immer gerne gucken, ne, den Plan einfach laden, und ich würde den nicht komplett verändern, sondern wenn ich irgendwas verschieben müsste, würde ich immer einzelne Einheiten in dem Trainingskalender verschieben, damit so der Grundtenor dann noch irgendwie bleibt. Die statischen Einheiten oder Trainingspläne, Entschuldigung, das sind die Trainingspläne, bei denen ihr eine gute Möglichkeit habt, immer wieder auf dem Weg zu eurem Hauptwettkampf eine gewisse Form der Individualisierung einzubauen, weil euer Jahr bis zum Wettkampf so und so halt anders aussieht als bei all den vielen anderen Power-Pacern. Ihr werdet vielleicht ins Trainingslager fahren. Das Trainingslager könnt ihr machen über 5 Tage, könnt ihr aber auch machen über 12 oder 14 Tage. Möglicherweise werdet ihr einen Vorbereitungswettkampf machen. Die einen von euch machen schon einen, keine Ahnung, Marathon im März, und die nächsten laufen aber oder machen eine Mitteldistanz im April. So, wie dem auch sei, in jedem Falle ja so multikomplex, jeder Jack ist anders an der Stelle, sodass wir euch die Möglichkeit geben, diese statischen Spezialpläne zu nutzen, um diese dann in euren Trainingskalender einzufügen. An der Stelle kurzes Announcement. Ihr findet in eurer Trainingsplan-Bibliothek in Training Peaks unten runtergescrollt unter Specials mittlerweile auch die Trainingspläne fürs Trainingslager. Ich hatte die angekündigt, dass die so irgendwann im Dezember kommen. Sie sind zugegeben auf jeden Fall schon eine Woche da. Mindestens eine Woche, wenn nicht schon mal ein kleines bisschen länger. Und ich war so frei und habe die für euch auch noch mal ein kleines bisschen erweitert. Ihr findet jetzt in eurer Trainingsplanbibliothek nicht 3 verschiedene Trainingslagerpläne, sondern 5 verschiedene. Und zwar über die Dauer von 5 Tagen, 7 Tagen, 8 Tagen, 10 Tagen und 12 Tagen. Und dabei ist immer die Rede davon, dass das quasi Trainingstage sind, in Klammern, oder Ruhetage, aber die sind meist nicht am Anfang oder am Ende, und die An- und Abreise nicht mit dazugehört. Der 12-tägige Trainingslagerplan ist also der Klassiker für: ich fliege hin, habe 12 Trainingstage, fliege zurück, bin also 14 Tage unterwegs. Genau. Wundert euch dann bitte nicht. Diese Trainingslagerpläne sind so gebaut, dass nicht nur die 5, 7, 8, 10 oder 12 Tage Trainingslager da inkludiert sind, sondern es gibt immer eine gewisse Vorbereitungszeit auf das Trainingslager und eine gewisse Nachbereitungszeit nach dem Trainingslager. Und das dient einfach der Anforderung, dass ich gerne hätte, dass ihr zum einen irgendwie gesund und ausgeruht ins Trainingslager fahrt, und dann aber auch, wenn ihr aus dem Trainingslager heimkommt, euch noch einen gewissen Zeitraum der Anpassung gönnt, um bestmöglich die ganze Adaptation aus dem Trainingslager mitzunehmen. Die Anzahl der vollständigen Wochen, es sind immer Pläne, die über ganze Wochen sind. Ja? Also der zum Beispiel 5-tägige Trainingslagerplan geht über 2 Wochen. Ihr seht da explizit drin beschrieben An- und Abreise. Und ihr dürft das natürlich total frei modellieren. Also wenn da jetzt bei dem 5-tägigen Trainingslager-Special die Anreise auf dem Samstag ist und ihr reist aber am Donnerstag an, seid so gut, schiebt die folgenden 5 Tage nach vorne, ja, löscht irgendwie 2 Tage aus der Vorbereitungszeit raus oder hängt die hinten dran, sodass das am Ende ungefähr wieder 2 Wochen sind, und alles ist ganz prima. Genau. Und dann ist es immer so, dass eine Neuerung jetzt in der neuen Saison rein technischerseits: ihr könnt diese Specials nehmen, also alle statischen Pläne, und immer wenn ihr einen statischen Trainingsplan in euren Trainingskalender ladet, dann überschreibt der automatisch den dynamischen Plan. Und gleichzeitig, wenn dann der statische Plan endet, dann ist automatisch weiter der dynamische Plan ersichtlich im Kalender. Ich mache euch ein Beispiel. In der zweiten Januarwoche wollt ihr ins Trainingslager fahren und ihr fahrt ins Trainingslager für, sagen wir jetzt mal, 7 Tage. Dann ladet ihr den Plan schon in die erste Januarwoche rein, weil da ist der Vorbereitungszeitraum. Dann habt ihr insgesamt 3 Wochen Trainingsplan vor euch, der da beinhaltet Vorbereitung des Trainingslagers, 7 Tage Training, Nachbereitung des Trainingslagers. Dann geht ihr hin und modifiziert den Plan ein kleines bisschen, je nach An- und Abreise. Und dann ist alles tutti und mehr müsst ihr eigentlich nicht tun. Und solange ihr euren korrekten Haupttrainingsplan abonniert habt, wird der dann irgendwann in der 4. Januarwoche, wenn also dieses 3-wöchige Trainingslager-Special vorbei ist, wieder sich weiterhin aufbauen und anschließen. Und ihr werdet dann aus der 3. Woche des Trainingslagerplans rausgehen und solltet so gut erholt sein, dass was auch immer danach kommen mag, also auch wenn da eine Belastungswoche im eigentlichen Plan ansteht, ihr auf jeden Fall passend so ausgeruht seid, dass ihr da voll durchstarten könnt. Long story short, alle Trainingslagerpläne sind online. Die Trainingslagerpläne sind statische Trainingspläne, die ihr dann einfach in euren Trainingskalender laden könnt. Ein bisschen hier vorsichtig sein bei der Aussprache, dass das auch wirklich immer sehr genau ist, damit ihr genau wisst, wo ihr hin wollt. Das beantwortet gleichzeitig auch die Frage von Patrick, der sich nämlich aus dem schlechten deutschen Wetter verdrückt und vom 18.01. bis 25.01. ins Plaitas fliegt. Und der hatte schon die Frage nach den Trainingslagerplänen, die ich hiermit beantwortet habe. Super! So, bevor wir uns aber gedanklich gerade irgendwie in die Sonne verabschieden und schon bei irgendwelchen Trainingslagern sind, bleiben wir lieber mal in der Realität für die allermeisten. Und die Realität sieht so aus, dass wir heute den 2.12. haben. Wir sind also in der Woche vor der Testwoche. Ja? In der kommenden Woche stehen für die allermeisten von euch diverse Tests an. Und das beinhaltet unter anderem einen FTP-Test, einen CSS-Test und einen Lauftest, ja, kleine Abwandlung für alle die den AI-Test machen, die brauchen den FTP-Test nicht machen, die können an gleicher Stelle, wenn sie denn möchten, einen AI-Test machen, ja. An der Stelle die Beantwortung der Frage von Ingo, die AI-Diagnostics-Testprotokolle, die sind auf jeden Fall auch online, die sind schon seit guten 4-5 Wochen, findet ihr auch die unter den Specials in eurer Trainingsplan-Bibliothek, nicht zu verwechseln in dem Falle mit der Workout-Bibliothek. Ja, und zwar habe ich euch für die AI-Workouts einen sinngemäß Trainingsplan von einer Woche geschrieben und da sind alle 3 AI-Diagnostics-Workouts drin und das ist nämlich entweder das Workout für das Testverfahren an einem Tag oder für das Testverfahren an 2 Tagen und dann sind die Workouts entsprechend gesplittet. Genau, also findet ihr online, findet ihr in der Trainingsplan-Bibliothek, nicht in der Workout-Bibliothek unter Specials und dann heißt das AI-Diagnostics-Testprotokolle hasse nicht gesehen. Also sucht nicht nach hasse nicht gesehen, das steht da nicht. Genau, Tests nächste Woche. Heißt natürlich auch 10 Kilometer Leistungstest und der Benno hat dazu gefragt, hallo Björn, sollte der 10 Kilometer Leistungstest am besten auf der Bahn durchgeführt werden oder ist das egal, ob man das auf der Straße oder auf der Bahn macht? Super Frage, ist insoweit egal, solange ihr zu, ich sag mal, groben 95% garantieren könnt, dass ihr da eine adäquate Geschwindigkeit auf flacher Strecke lauft. Wow, kryptischer hätte man es nicht ausdrücken können. Was ich damit meine ist, schaut bitte, dass ihr euch jetzt nicht gerade einen 10-Kilometer-Lauf beim Siebengebirgsmarathon in der Reihe ausguckt und irgendwie auf den 10 Kilometern gleichzeitig 400 Höhenmeter macht. Ja, bitte auch nicht, also achtet bitte darauf, dass die Strecke halbwegs flach ist. Wenn die ein paar Höhenmeter hat, überhaupt nicht schlimm. Wenn die auf ein bisschen festem Schotter gelaufen wird, auf einem befestigten Waldweg oder sowas in der Art absolut super alles machen. Ja, unbedingt mitnehmen. Wenn es einen 10-Kilometer-Lauf in irgendeiner Winterlaufserie gibt, auf jeden Fall mitnehmen und zum ja, quasi 10-Kilometer-Test ummodeln. Ne? Und macht das gerne so. Das Ziel von diesem 10-Kilometer-Lauf, das ist am Ende ja vor allen Dingen zu sagen, wie ist eure Schwellengeschwindigkeit über 10 Kilometer beim Laufen? Und wenn ich da jetzt eine halbwegs vernünftige Geschwindigkeit stehen haben will, dann sollte ich das vorwiegend im Flachen laufen. Deswegen meine ich so 95% on point. Ja, wenn das super profiliert ist und ihr Stock und Stein mitnehmt und über Trail lauft, dann ist das jetzt nicht so richtig was, wo man am Ende dann was mit anfangen kann, wenn es um die Trainingszonen geht, wenn man die dann irgendwie auf die Straße überträgt. Ne? Ob ihr das auf der Bahn macht, auf der Straße, auf halbwegs festem Waldboden, das ist erstmal völlig egal. Das dürft ihr gerne so auswählen, wie ihr das auswählen möchtet. Super. Dann hat der Jürgen eine schöne Frage, die finde ich sehr gut. Hallo Björn, da ich grundsätzlich mit dem Rad zum Schwimmtraining fahre und meistens am gleichen Tag noch eine Radeinheit ansteht, frage ich mich ständig, ob die Fahrt zur Schwimmhalle von circa 20 Minuten, also ein Weg, in Klammern hügelig, in irgendeiner Form an das Radworkout angerechnet werden kann. Wenn ja, wie gehe ich dann mit der geplanten Einheit um? Einfach löschen, wie geplant abschließen oder anpassen und die Radfahrt zum Schwimmbad und zurück als zusätzliche Einheit drin lassen? Also erstmal die trainingswissenschaftlich-inhaltliche Antwort. Das ist natürlich nicht, durchaus nicht zu unterschätzen. Das sind 40 Minuten Radfahren, hügeliges Terrain, wahrscheinlich jetzt auch nicht mit dem schnellsten Fahrrad, also durchaus mit einer soliden Leistung. Das ist natürlich super. Ne? Das ist auf jeden Fall besser, als das Auto zu nehmen. Und da sind auf jeden Fall 40 Minuten mehr Training drin, als mit irgendeinem motorisierten Gefährt. Von daher, klasse, finde ich sehr gut. Jetzt die methodische Sache. Die ist natürlich so, dass ich jetzt deswegen, also wenn überhaupt, eine Einheit deswegen ausfallen zu lassen, würde ich nicht machen, weil die Qualität bei so Hin- und Rückweg, ne, da werden jetzt nicht in den 20 Minuten gezielte Intensitäten gefahren und so weiter und so fort, die würde ich jetzt nicht allzu hoch hängen. Wenn aber als Beispiel dann im weiteren Verlauf des Tages eine Radeinheit drinsteht und die ist 1,5 Stunden lang, und man fährt vom Schwimmen nach Hause, ist also schon warm gefahren, setzt sich dann, keine Ahnung, auf einen Smart Trainer jetzt als Beispiel, fährt die Intensitäten ab, dann darf man sich gerne die letzte halbe Stunde des G1-Bereichs quasi, darf man sich gerne sparen. Das wäre also eine Sache, wo ich jetzt sagen würde, 40 Minuten Radweg dürfen gerne dazu führen, dass man die anstehende Radeinheit um 30 Minuten kürzt, sollte sie denn mindestens 45 Minuten lang sein. Ja, das wäre auf jeden Fall okay und das kann man genauso machen. Wie man das dann bei Training Peaks bestmöglich technisch verbaut, ja, das ist immer so ein bisschen eine Geschmacksfrage. Also wenn man jetzt zu monkig ist und auf das Grüne der Einheit besteht, dann wird das natürlich schwierig. Ne? Da müsste man da schon das gefahrene Workout und das geplante Workout erstmal entkoppeln, das geplante Workout zeitlich verändern. Ja, würde ich mir immer ganz vorsichtig die Frage stellen, ob sich der Aufwand lohnt. Aber grundsätzlich, Jürgen, super Sache und darfst du auf jeden Fall gerne quasi mit anrechnen in der Hinsicht. Genau. Ingo schreibt, dass er auf Training Peaks Virtual versucht hat, mit uns Kontakt aufzunehmen. Also Ingo, ich weiß nicht genau, wen du meinst, aber ich bin heute nicht auf Training Peaks Virtual. Aber wenn da jemand anders ist von den Power and Pacern und ich vermute, an einem Dienstagabend werden das einige sein, dann connectet euch da gerne. Super. So, Frage von Simon. Wir kommen noch mal einmal zum AI-Test. Muss die Strecke für den Leistungstest von AI Diagnostics eben oder flach sein, wenn man ihn draußen fahren will? Dazu an der Stelle, Simon, auf jeden Fall, falls du es nicht eh schon gemacht hast, einmal kurz der Verweis auf die Webinare, die wir dazu abgehalten haben. Die waren jeweils 1,5 Stunden lang. Wenn nicht der, also nochmal, du wirst sie wahrscheinlich gesehen haben. Hinten raus kommen wir zu den Fragen beziehungsweise auch zu der Abhaltung des Workouts. Und ich hoffe, dass darin eigentlich alles erklärt ist. Also bitte nicht falsch verstehen, ich beantworte deine Frage jetzt gleich. Aber will nur sagen, da sind auf jeden Fall ergänzend, hatten wir diverse Fragen zu, wie soll die Strecke sein? Ich erinnere mich, beim letzten Webinar hatte so ja jemand einen guten Vorschlag, welche Strecke man da genau nehmen kann. Dann haben wir viel darüber philosophiert mit Ergometer-Modus an oder aus. Dann gab es welche, die haben gesagt, nee, ich habe den immer an, weil der schaltet sich ja eh automatisch aus. So war meine Intention beim Bauen. Aber es gab auch andere, die gesagt haben, ich mache ihn erst gar nicht an. Ja, also da gibt es durchaus unterschiedliche Varianten. Wie gesagt, und ich verweise auf das Webinar. Für alle die, die nicht dabei sein konnten, meldet euch bezüglich des Aufzeichnungslinks im Zweifelsfall, um das nochmal sich anzuschauen. Auch wenn ich weiß, dass fast alle von euch dabei gewesen sind und oder die Mail mit der Aufzeichnung ja eh schon bekommen haben. Super. Simon, die Strecke muss nicht eben oder flach sein. Die kann genauso gut leicht ansteigend sein. Ich würde immer empfehlen, sie leicht ansteigend zu machen, dann fährt man nicht allzu schnell. Die darf aber auch leicht profiliert sein. Das muss jetzt nicht an der Schnur gezogene 3% Steigung für 12 Minuten sein. Tut nicht Not, sondern darf ruhig auch ein bisschen variieren. Da muss man ein bisschen häufiger schalten und so weiter. Aber das ist überhaupt kein Problem. Was ich vermeiden würde, ist, dass es halt signifikant Gefälle gibt. Weil ja, da dann die Leistung aufrecht zu erhalten, ist gerade in den Phasen, wo man dann wirklich all-out fahren muss, halt echt nicht vorteilhaft. Und das kann das Ergebnis auch ein gutes Stückchen verfälschen. Simon fragt außerdem, ob es Sinn macht, eine komplette Testwoche zu machen. Zum Beispiel 2 Testtage AI, in Klammern Dienstag und Donnerstag, Schwimmen CSS am Mittwoch und einen Lauftest am Freitag oder Samstag. Super, schön. Klingt nach einer fabelhaften Woche, die man eigentlich jede Woche haben will, wenn ihr mich fragt. Zumindest für den, der die Daten nur analysieren muss und nicht erzeugen muss. Aber ja, finde ich klasse. Kann man auf jeden Fall genauso machen. Gleichzeitig, das darf ich in weiser Voraussicht auf die nächste Woche aber auch schon sagen, bleibt entspannt, was das Durchführen der Tests angeht. Egal ob FDP-Test / AI-Test oder CSS-Test oder Lauftest, das sind alles Dinge, da muss man ja auch immer mal ein kleines bisschen bereit für sein. Ja, auf jeden Fall gesund sein, auf jeden Fall halbwegs ausgeruht sein und ja auch irgendwie ein Stückchen bereit dafür. So, und wenn ihr an irgendeinem Moment sagt, boah, ich bin jetzt nicht so richtig bereit dafür, mich jetzt hier voll zu belasten, dann könnt ihr jeden dieser einzelnen Tests auch ganz geschmeidig auf irgendeinen anderen Tag vertagen, an dem ihr für die jeweiligen Disziplinen einen intensiven Trainingstag anstehen habt. Das ist also überhaupt kein Problem. Ja? Verschiebt das im Zweifelsfall gerne und macht das auch ein Stück weit so, wie euch das taugt. Und Simon vielleicht auch, ne, und natürlich auch an alle anderen, ne, wenn man dann den ersten Test gemacht hat, den zweiten, den dritten, also ich würde zum Beispiel den Lauftest nicht unbedingt am Freitag machen, wenn ich am Donnerstag den letzten AI-Test gefahren bin, sondern dann, wenn überhaupt, eher am Samstag. Aber solltet ihr im Laufe der Woche merken, dass euch das dann doch ein bisschen mehr belastet, als jetzt vielleicht irgendwie das sein muss, um dann den nächsten Test fahren zu können, dann verschiebt es nach hinten raus halt einfach auf einen anderen Tag. Ja, total okay. Also bleibt in der Hinsicht entspannt und nehmt das locker. Super. So, ich habe hier mal eine Frage. Bastian sitzt auch auf der Rolle, hat er geschrieben. Simon, moin. Vielleicht eine Frage zu den Trainingsplänen von Simon und welcher sinnvoll wäre. Ich starte nächstes Jahr sowohl beim Bonn-Triathlon am 7. Juni als auch bei verschiedenen Ligarennen. Derzeit gibt es für die Kategorie Champion für den 7. Juni lediglich einen Mitteldistanzplan. Bonn ist aber eine deutlich verkürzte Mitteldistanz. 3,8, 60, 15. Macht es Sinn, auch im Hinblick auf die Sprint- und olympischen Distanzen in der Liga den Mitteldistanz-Champion-Plan 7. Juni zu nehmen oder lieber und dann eine Woche hinzufügen bzw. rausnehmen. Nach dem 7. Juni würde ich dann noch weiter bis zum letzten Ligarennen nach der Kategorie Champion trainieren, bis es dann an die 12 Wochen vom reinen Marathon geht. Super cool. Simon, gibt es du startest nächstes Jahr, so hast du es geschrieben. Du hast geschrieben, du startest sowohl beim Bonn-Triathlon. Also doch, Frage vorher. Gibt es vor dem Bonn-Triathlon schon eine anstehende olympische oder Sprintdistanz? Und wie weit ist das Zeitfenster bis zum nächsten Rennen dann nach dem Bonn-Triathlon? Das würde ich gerne noch wissen. Cool. Simon hat gleichzeitig noch einen kleinen Podcast gepostet. Da geht es um die Pendlerpauschale, um die Nutzung des Arbeitswegs beim Pendeln. Findet ihr den Junk Miles Podcast Folge 54. Danke Simon dafür. Ich bin mir sehr sicher, dass du übrigens die Chronologie des Junk Miles Podcasts besser kennst als ich. Genau, und da ging es auch mal um das Thema Arbeitsweg und Co. Super, also da, wer da noch ein bisschen tiefer einsteigen will, immer gerne. Genau, in der Zeit, in der wir auf Simons Antwort warten, machen wir einmal ein bisschen Schwimmspezifisches. Und zwar Irina und Benno haben zwei Fragen zum Schwimmen gehabt. Die Irina, wir machen Ladies First, schreibt: Hallo, ich habe Probleme mit dem Techniktraining beim Schwimmen. Es gibt ja viele Videos zu einzelnen möglichen Übungen. Aber mache ich jetzt 10 verschiedene Übungen oder vielleicht nur 2? Macht es Sinn, bei bestimmten Trainingseinheiten, Inhalten bestimmte Übungen zu machen? Und falls ja, woher weiß ich welche? Super Frage, weil auch wahrhaftig ein schwieriges Thema. Ja, das muss man einfach wirklich sagen. Schwimmtechnik ist halt so eine Sache, da muss man auch wirklich ganz ehrlich sein, dass wenn man jetzt nicht dezidiert weiß, woran es bei der Technik hapert, dann ist es durchaus auch echt schwer, Anmerkungen zu geben zum Schwimmtraining, ja, beziehungsweise zum Techniktraining vielmehr. Und wir müssen uns erstmal einmal ganz kurz Grundlegendes überlegen. Schwimmen ist eine Sache rein physiologisch, gelten da die gleichen Grundsätze wie beim Radfahren und beim Laufen auch. Ja, also auch da würde uns interessieren, wie groß ist jetzt unsere maximale Sauerstoffaufnahme, also mit anderen Worten, wie gut funktioniert unser aerober Stoffwechsel. Wir würden uns auch beim Schwimmen interessieren für unseren anaeroben Stoffwechsel. Wir würden uns die Frage stellen, wie viel Laktat produzieren wir, wie viel bauen wir wieder ab, wie sieht unser Kohlenhydratstoffwechsel aus, unser Fettstoffwechsel und alles, was dazugehört. Also rein physiologisch ist es erstmal gleich. Jetzt kommt, ähnlich wie beim Laufen, natürlich der Aspekt der Ökonomie dazu. Und Ökonomie meint jetzt gerade einfach, wie sehr bin ich in der Lage, die Energie, die ich da aufwende im Allgemeinen, auch in Vortrieb umzuwandeln. Und beim Radfahren ist das ein schönes Beispiel. Da kann man sich das sehr gut vorstellen, dass wir alle, wie wir hier sitzen und zuhören und reden, in irgendeiner Form ansatzweise die gleiche Ökonomie haben, weil man bei so einem Tritt oder auch einem häufigeren Tritt jetzt nicht allzu viel verkehrt machen kann. Ja, der Fußaufsatz ist bei uns für jede Umdrehung der gleiche. Es ist nicht wie beim Laufen, wo man sagen kann, wir haben Leute, die kommen eher über den Vorderfuß, eher über den Mittelfuß. Manche haben ein stabileres Sprunggelenk, andere ein weniger stabileres. Manche ziehen den Schritt länger, andere beschleunigen hinten raus länger. Wie dem auch sei. Also ja, wirklich eine Rieseninterpretation der vermeintlichen Technik, die dann halt eben auch zumindest manchmal in ganz ordentlicher Verbindung zur Ökonomie steht. Jetzt ist das beim Schwimmen ähnlich, ne? Da ist auch Wasserlage und Co. Die Frage danach, wie wir das Ganze in Vortrieb umwandeln. Erschwerend kommt beim Schwimmen hinzu, dass Wasser einfach noch knapp 800 Mal dichter ist als Luft. So, deswegen ist natürlich die Technik noch mal etwas entscheidender. Ja, und gleichzeitig bleibt aber der Grundsatz, dass wenn ich nicht exakt sagen kann, wo mein Problem in der Technik liegt, dann ist es durchaus schwierig, da an irgendetwas genau zu arbeiten. Will also gleichzeitig auch sagen, Irina, lass dich nicht verrückt machen von den wahnsinnig vielen Videos, die es da gibt, sondern nimm dir vielleicht 2, 3 Übungen, bei denen du sagen würdest, die tun mir gut, mit denen kann ich gut arbeiten. Die sind zu sinngemäß zu Beginn meiner Schwimmkarriere auch relativ einfach umsetzbar. Ne? Ihr müsst da jetzt nicht irgendwelche Rückenschwimmübungen machen, Herrgott nochmal, sondern wir dürfen gerne irgendwas machen, was sehr, sehr triathlonnah ist. Ja? Und bedient euch an den Übungen und macht die mit. Und baut die dann einfach in aller Regelmäßigkeit, so wie es in den Einheiten ja steht, auch mit ins Schwimmen ein. Und die dann gerne einmal konzentriert, aber halt auch wirklich nur als Einstieg dann. Und ne, ihr könnt dann gerne die gleichen Übungen auch wiederholen. Also wenn bei so einem klassischen Techniktraining 30 Mal irgendwas das ansteht, dann dürft ihr gerne auch eine bestimmte Übung häufiger wiederholen. Und dann habt ihr vielleicht 5 verschiedene Übungen, die ihr angeht. Und nicht 3, aber kein Mensch braucht 30 verschiedene. Okay, also wie immer auch da, es geht auch ein Stück weit über die Wiederholungszahl. Und wir wollen keinen Preis gewinnen für die größte Variabilität im Techniktraining, sondern wir wollen eher einen Preis dafür gewinnen, dass wir sagen, okay, in der Zugphase versuche ich mal die Bewegung irgendwie verstärkt zu trainieren übers Techniktraining oder in welcher Phase auch immer, ganz egal. um das dann ein Stück weit zu forcieren. Und dann ist prima. Und dann reicht es schon. Und ansonsten ist es halt wirklich auch viel erstmal Physiologie trainieren. Ne? Wasserlage hat auch viel mit meiner allgemeinen Leistungsfähigkeit zu tun. Und wie gut ich auch eine gewisse Spannung aufrechterhalten kann, also Körperspannung aufrechterhalten kann und so weiter. Kleine Randnotiz, immer wirklich Tipp von mir. Es gibt echt viele von euch, die in irgendwelchen Schwimmvereinen unterwegs sind oder anders, in irgendwelchen Triathlonvereinen unterwegs sind und da Schwimmtraining machen. Wärmstens empfohlen, das zu machen im Zweifelsfall. Ne? Alleine auch schon, also da wird immer jemand am Rand stehen, dessen riesiger Vorteil im Vergleich zu mir jetzt auch ganz klar darin liegt, dass der euch mal gesehen hat. Und das ist super. Ja. Und gleichzeitig sorgt das immer für eine coole Abwechslung, wie ich finde. Also da muss man nicht immer alleine schwimmen. Und wenn ihr die Chance habt, das zu machen, dann wirklich eine ganz warme Empfehlung, ein-, zweimal in der Woche das Schwimmtraining im Verein bestenfalls nebenan zu besuchen. Genau. Benno, ach so, nee, wir machen erstmal Simon, damit wir da nicht rauskommen. Also Simon macht am 7. Juni Bonn, verkappte Mitteldistanz, macht am 3. Mai, dann am 30. Mai und dann wieder am 27. Juni ein Rennen. Ja, Simon, dann würde ich auf jeden Fall, nee, was würde ich denn auf jeden Fall? Würde dann der Championplan für den 31. Mai Sinn machen, hier einen Tag nur rausnehmen und die Woche bis Bonn frei nach Gusto trainieren. Ja, ich habe mich auch gerade gefragt, was wollen wir eigentlich? Also vielleicht mal vorweg, wir in Anführungsstrichen jammern jetzt auf echt hohem Niveau. Ne? Also wir jammern nicht, sondern wir diskutieren das auf wirklich hohem Niveau, weil da Championplan für Mitteldistanz und olympische Distanz sich jetzt nicht gravierendst unterscheiden. Und wo ich gerade so ein bisschen dran hänge, Simon, um dich mitzunehmen, der Championplan ist ja per se durchaus etwas intensiver. So, das heißt, das ist ja durchaus erstmal gewährleistet. Jetzt ist es so, dass auf dem Weg zu der Mitteldistanz in dem Plan in jedem Falle immer mal etwas Ernährungsaufgaben drin vorkommen. Ne? Also Wettkampfernährung üben, dies, das. So. Und vor dem Hintergrund würde ich, glaube ich, rein inhaltlich eher dazu tendieren, dass du quasi in den Monaten März, April hin und wieder vielleicht schon mal die ein oder andere Einheit hast, in der du ganz gezielt irgendwie die Wettkampfernährung trainierst zum Beispiel und ein kleines bisschen mehr Inhalte hin zur Mitteldistanz hast, was dich jetzt aber gleichzeitig nicht langsam machen wird, weil wie gesagt, der Championplan ist ja trotzdem flott. Also im Sinne von, da sind ja auch Intensitäten drin, die über den Schwellenbereich hinausgehen, sowohl als auch, also sowohl beim Radfahren als auch beim Laufen, beim Schwimmen durchaus auch einige EB-Einheiten, ne? Deswegen, also ich würde tendieren zum Bonn-Triathlon-Plan und dann vorher ergänzen mit kurz hier ne, akute Wettkampfvorbereitung-Special. Genau. Und dann nimm den Plan für die Mitteldistanz. Super. Ich hoffe, ich habe das vernünftig erklärt. Simon, bestätige gerne kurz. Astrein. Benno hat eine Frage. Jo, Simon ist bestätigt. Benno fragt, hallo Björn. Also Benno ist in der Kategorie Finisher und bereitet sich auf Rot vor. Und wir sind nochmal zurück beim Schwimmen. Ich habe eine Frage zu den Schwimmeinheiten. Für mich sind G2-Pyramiden aktuell schwer, da ich noch nicht in der Lage bin, gezielt unterschiedliche Tempi über längere Distanzen zu schwimmen. Das ist der Moment, wo gerade sehr viele nicken und sich denken, oh ja, das geht mir auch so. Das kann ich schon mal sagen an der Stelle. Und das ist gut so, dass es so ist und das ist absolut fein. Ja, damit meine ich, wenn ich ein Intervall zum Beispiel 200 oder 300 Meter lang ist, dann bin ich froh, überhaupt 300 Meter sauber kraulen zu können. Eine Temposteuerung kriege ich aktuell maximal auf 50 bis 100 Meter hin. Auf diese Strecke schaffe ich einen G2-Intervall, darüber hinaus noch nicht, also schwimme ich alles in G1. Super. Und die Lösung dafür, und nochmal, das wird vielen so gehen und ihr werdet das in unterschiedlichen Bereichen spüren oder ihr werdet das auch von der Tagesform ein kleines bisschen abhängig machen, das ist total fein. Wir müssen uns ja immer Folgendes überlegen beim Schwimmen. Erstens, die Intensitätsunterschiede, die sind durchaus marginaler als jetzt beim Radfahren, ja, und auch als beim Laufen. Also auch die Range ist deutlich kleiner angegeben. Das liegt einfach daran, an dem, was ich eben auch ein Stück weit gesagt habe, dass je größer der Unterschied in der Intensität ist, desto gravierender wirkt sich das ja aus in Bezug auf zum Beispiel den Energieverbrauch, den Aufwand, den ich betreiben muss, etc., weil einfach die Dichte so groß ist, dass kleinste Veränderungen in der Geschwindigkeit große Auswirkungen haben. Ja. Und deswegen nehmt euch doch Folgendes mit für die Situation, die wirklich viele kennen werden, dass man eben vielleicht noch nicht in der Lage ist, irgendwie Intensitäten beim Schwimmen ganz gezielt zu steuern. Das einzige Ziel, was wir jetzt erstmal haben beim Anfang, ist, irgendwie überhaupt dafür zu sorgen, dass unterschiedliche Tempi da sind. Ja, wenn wir dann ein bisschen intensiver schwimmen, dann führt das automatisch dazu, dass wir sagen, okay, wir haben hier mehr Körperspannung, wir halten hier gerade mehr rein. Wir haben deswegen vielleicht auch eine bessere Wasserlage, wir haben mehr Beineinsatz zum Beispiel, deswegen halten wir uns auch besser und so weiter und so fort. Super. Und ob das jetzt auf die Sekunde sitzt oder nicht, egal, weil ihr habt die Aufgabe auf jeden Fall erfüllt und damit ist das ganz klasse. Und deswegen guckt da am Anfang gar nicht so sehr auf die Uhr und geht dann auch lieber hin, Benno, so wie Benno es gerade geschrieben hat, und macht den Teil mit Qualität, der richtig gut klappt. Ne? Also wenn dann aus dem 200-Meter-Intervall ein 100-Meter-Intervall wird und die zweiten 100 Meter sind einfach ein bisschen lockerer, dann ist das prima. Ja? Lieber dann auch mal die Qualität über 100 Meter hochhalten, als über 200 Meter die letzten 100 Meter komplett eingehen oder die ersten 100 Meter auch schon langsamer angehen, damit man über 200 Meter dann irgendwie so ein Mischmasch hinbekommt aus, naja, jetzt nicht ganz getroffen und nicht voll intensiv, aber irgendwie angekommen. Ja, deswegen immer gerne auf die Qualität setzen und dann im Zweifelsfall die Strecke auch ein bisschen kürzen. Behaltet euch immer vor Augen, beim Schwimmen ist das ein bisschen mies, weil wenn jetzt Benno, der ja selber eben grob geschrieben hat, welche Schwimmperformance er bisher hat, die 100 Meter schwimmt mit Zug, dann schwimmen andere in der Zeit vielleicht 140 Meter, ja, in gleicher Zeit. Und das ist natürlich wirklich das Miese beim Schwimmen, dass man das eigentlich nur über die Strecke steuern kann, was natürlich dann auf unterschiedliche Dauern hinausläuft, bei eben dem Schwimmen über die Distanz. Und deswegen, ne, gerne dann 100 Meter sauber oder vielleicht danach nochmal sauber anschwimmen für 50 Meter, also für den Rückweg sinngemäß und ausschwimmen im Sinne von Zug rausnehmen, locker lassen, schon mal einmal etwas mehr durchpusten, zack, nächstes Intervall wieder mit Qualität. Super. So, dann der Thorsten schreibt, Hi Björn, mein Hauptwettkampf ist die Challenge in Rot. Mein ganzes Training wird an dem Ziel ausgerichtet. Nichtsdestoweniger möchte ich den ein oder anderen Testwettkampf einbauen. Jedoch möchte ich dies gar nicht nach A, B oder C kategorisieren. Bisher habe ich meine Testwettkämpfe immer am Ende einer Regenerationswoche gehabt und hatte echt gute Erfahrungen. Mir sind die Wettkämpfe egal, nur das Datum und die sinnvolle Integration in den Plan zählt. Aber der ein oder andere Wettkampf wäre gut für einen Durchputzer und um Routine zu sammeln. Um mir den ein oder anderen Wettkampf zu suchen, wäre es gut, eine Grobplanung der Zyklen mit den Belastungs- und Entlastungswochen zu haben. Ja, das kann ich grob sagen. Das ist aber natürlich, also das ist jetzt eine sehr individuelle Antwort für alle Leute, die ihren Hauptwettkampf in Rot haben. Weil, wie man sich vorstellen kann, sieht das natürlich bei jedem anders aus. Also nicht bei jedem anders, aber es ist natürlich vollkommen abhängig vom Trainingsziel oder vom Wettkampfziel vielmehr. Und deswegen kann ich sagen, in der Kategorie, Thorsten, du müsstest mir deine Kategorie sagen. Das wäre wichtig, weil wenn ich die nicht kenne, kann ich sie nicht beantworten. Die brauche ich also. Und bevor Thorsten das gemacht hat, kann ich sagen, dass beispielsweise, wo sind wir? Wir uns gerade in einer Entlastungswoche befinden. Nächste Woche die Testwochen kommen. Dann haben wir ein 3:1 Schema bis hin zu Anfang Februar. Dann haben wir ein 2:1 Schema in den Wochen vom 9. Februar, 16. Februar jeweils Belastung, 23. Entlastung, dann Tests, dann wieder Belastung in der Woche vom 9.3. und 16.3., Entlastung vom 23.3. Dann wieder 3:1 Prinzip bis Entlastungswoche, also zweimal hintereinander, bis Entlastungswoche 18.5. Da sogar so eine Mischmasch aus, das ist dann alles keine richtige Entlastung, weil da ist dann Christi Himmelfahrt und Pfingsten relativ kurz aufeinander folgend, bevor dann nochmal am 1.6. die erste Belastungswoche beginnt, 3 aufeinander folgend, bevor dann getapert wird. Das war, wie gesagt, einfach nur die Antwort für Thorsten jetzt gerade. Bitte nicht denken, dass das für alle Trainingspläne dann gleich ist. Das unterscheidet sich natürlich sehr deutlich. Und Thorsten, wenn du der Kategorie Qualifier angehörst, dann kann ich dir sagen, dass das da ziemlich genauso ist. Ja, das ist genauso. Ja, es ändert sich lediglich der Umfang. Genau, also vor allen Dingen, das darf ich jetzt schon mal vorwegnehmen, bitte nicht denken, dass in der Phase, wo dann viele Feiertage kommen und Co., das ist jetzt auch wie über Weihnachten, ne? Da können wir nicht genau sagen, was davon jetzt wirklich, also ich arbeite normalerweise nicht nur in der Grobstruktur mit Belastung und Entlastungswochen. Es gibt dann so Phasen, da macht es keinen Sinn, aus einer Woche mit einem Osterwochenende irgendwie eine Entlastungswoche zu machen, ne? Oder ein Entlastungswochenende. Von daher ist das spätestens eigentlich so ab Anfang April ist das durchaus nicht ein Durcheinander, als dass es nicht kontrolliert gebaut wäre, sondern da ist es einfach nur nicht mehr klar in Wochen abgesteckt, will ich damit sagen. Genau, so, die Fragen haben wir. Dann machen wir hier weiter. Und zwar, hier kommen wir gleich nochmal zum Thema Laufen. Das machen wir da gleich, auch Laufen. Super, jetzt haben wir noch so ein paar organisatorische Fragen, auch viel Saisonplanung. Ich gebe euch mal einen Überblick. Und zwar von Simon. Ich trainiere aktuell mit dem Qualifierplan Mitteldistanz und habe mein Hauptrennen am 14. Juni 2026, meint Simon, als Highlight eingeplant. In dieser Saison konnte ich rot ohne festen Plan unter 10 Stunden finishen. Für die kommende Saison möchte ich mich gezielt auf die Mitteldistanz konzentrieren und dort einige schnelle Rennen absolvieren. Ich überlege rund 2 Wochen vor dem Highlight-Rennen, eine Mitteldistanz als Test zu bestreiten. Allerdings nur, sofern das trainingsmethodisch sinnvoll ist. 2 Wochen nach dem Hauptrennen, also am 28. Juni, plane ich eine weitere Mitteldistanz als zweites Saisonhighlight. Nach dem ersten Rennen würde ich eine Woche wie im Plan locker trainieren und anschließend eine Taperwoche einbauen. Da ich über den Winter noch Resturlaub habe und zahlreiche Überstunden abbauen kann, habe ich die Möglichkeit, mehrere Trainingsaufenthalte auf Mallorca zu absolvieren. Ich werde dort jeweils mit einem Freund trainieren, der ebenfalls Triathlet ist. Geplante Aufenthalte Mitte Dezember bis Mitte Januar, Ende Januar bis Anfang März, Mitte März bis Anfang April. Zum Feinschliff vor der Wettkampfphase habe ich mir zusätzlich vom 9. bis 25. Mai freigenommen für ein Höhentrainingslager oder ein Trainingslager zu Hause. Höhentrainingslager gehen gerade alle Alarmglocken an. Das bitte nie aus dem Stand versuchen, sondern immer nur mit Akklimatisation im Zelt oder in der Höhe, mit vorherigem Blutbild, sauberer Ferritinsupplementation und so weiter und so fort. Durchaus kompliziert. Deswegen, Simon, ne, ich will es nicht auf keinen Fall madig machen. Es ist fantastisch. Es ist eine ganz tolle Sache. Aber sie muss richtig, richtig gut vorbereitet sein. Darüber hinaus überlege ich, Ende August und Mitte September noch 2 weitere Mitteldistanzen einzuplanen, sofern ich das sinnvoll in den Saisonverlauf integrieren kann. Ich freue mich über eine kurze Rückmeldung, ob diese Struktur aus eurer Sicht sinnvoll ist, beziehungsweise ob ihr Anpassungen empfehlen würdet. Also Simon, ich war mir nicht sicher, also keine Anmerkung zu den Mallorca-Aufenthalten, das ist natürlich alles prima, auch Feinschliff, Trainingslager, zu Hause vom 9. bis 25. Mai ist auch ganz prima. 2 Hauptwettkämpfe am 14. und 28. Juni finde ich auch fein. Ich habe mich nur vorsichtig gefragt, ob nicht 3 Rennen in 4 Wochen ein bisschen viel sein könnten. Weil du hast geschrieben, du machst Anfang Juni eine Mitteldistanz, dann Mitte Juni und dann Ende Juni. Und ich finde, 2 Wochen zwischen 2 Mitteldistanzen ist immer durchaus anspruchsvoll, weil das ist so... Ja, man weiß dann ja dann doch immer nicht, wie lange braucht man jetzt eigentlich genau, um zu regenerieren. Dann wird man dazwischen eigentlich nie so richtig Training abhalten. Ja, da kommt man eigentlich gar nicht zu, bevor man dann ja schon wieder im Tapern ist. Und ich glaube, das einmal zu machen, diese Phase, das sehe ich ein. Also quasi Hauptwettkampf 1, 14. und dann am 28. Juni nochmal. Ob ich davor noch eine Mitteldistanz setzen wollen würde, als, ja, du es beschrieben als Test. Puh, das weiß ich nicht, weil ich finde wirklich 3 Mitteldistanzen in 3 Wochen mit diesen 2 Wochen Abstand, da ist manchmal so Back-to-Back-Racen schon fast einfacher. Ne? Da kann man die Füße hochlegen, dann kommt man wieder ein bisschen rein und wenn man wieder drin ist im Training, also sinngemäß im Training, in der Bewegung, dann kann man das nächste Rennen machen. Das finde ich bei den 2 Wochen durchaus ein bisschen anspruchsvoller. Also von daher, mein einziges, wie soll ich das sagen, Bauchschmerz wäre viel zu groß. Aber das einzige leichte Fragezeichen, was ich setzen wollen würde, wäre bei der Mitteldistanz, vor allen Dingen, weil sie zum Test ist, würde ich nicht so richtig sehen. Da würde ich mir an deiner Stelle vielleicht eher irgendwie, keine Ahnung, eine olympische Distanz suchen, die dann aber gerne auch Mitte Mai, sodass du danach nochmal 4 Wochen Zeit hast, zum Beispiel, bis zu deinem Hauptrennen. Das so aus dem Stand gerade würde ich das als, glaube ich, etwas sinnvoller erachten. Aber ist auch ein bisschen hypothetisch und so, ne? Aber wie gesagt, 3 Rennen in 4 Wochen, das fände ich persönlich, glaube ich, etwas zu doll. Da wäre mir das Risiko bei der Absolvierung eines Testwettkampfs und der dann doch ja eher ungeplanten Auswirkung auf die nächsten beiden Hauptrennen durchaus ein bisschen zu groß. Prima. Ähnliche Orga-Frage. Lieber Björn, vielen Dank für die Beantwortung der vielen Fragen. Da kann ich einfach nur profitieren, sehr gerne. Und von allen anderen Fragen, auch die Beantwortung meiner Fragen im September hat mir sehr geholfen. Super, das freut mich, Nicole. Vielen Dank. Kurz meine aktuelle Planung. Trainiere erste Saison nach finnischer Plan, nachdem ich mehrere Mitteldistanzen mit dem Allrounder-Plan gemacht habe und auch schon Erfahrung in Bergmarathons gesammelt habe. 12.04. Zürich-Marathon, werde dann Mitte Februar zum Laufplan wechseln, habe aber mit den aktuellen Plänen ein echt gutes Gefühl, dass ich bereits solide Rad fahren kann und dann in der Vorbereitung auf den Marathon da etwas zurücknehmen kann. 31.05. Kraichgau, 2027 erste Langdistanz. Nun zu meinen 2 Fragen. Ich habe die Möglichkeit, im Winter viele Wochenenden und auch die Zeit zwischen den Jahren in den Bergen zu verbringen und bin sehr gerne auf den Langlaufskiern unterwegs. Welche Einheiten würdest du mit welchen Langlaufeinheiten ersetzen? Fahrrad kann ich dann am Wochenende jeweils nicht fahren. Die Möglichkeit zum Schwimmen habe ich aber in den Bergen. Fantastisch. Langlaufen ist wie Radfahren und Langlaufen ist nicht wie Laufen. Ich sag's nochmal, Langlaufen ist wie Radfahren und Langlaufen ist nicht wie Laufen. Das ist sehr, sehr pauschal ausgedrückt, wenn ich ehrlich bin, aber ich habe gedacht, ich mache mal so eine markige Ansage. Weil durchaus wirklich Langlaufen rein muskulär dem Radfahren etwas näher kommt als dem reinen Laufen. Ja? Und deswegen ist Langlaufen ein fantastischer Alternativsport eigentlich erstmal für alles. Also auch diese dadurch entstehende Oberkörperstabilität wird beim Schwimmen nicht nachteilig sein. Im Allgemeinen fürs kardiovaskuläre System ist das ein Knaller. Und rein muskulär zahlt es natürlich auch aufs Laufen ein, aber noch ein kleines bisschen mehr aufs Radfahren. Und deswegen ist wirklich Langlaufen die beste alternative Disziplin, die man so machen kann, finde ich. Und deswegen ist es optimal. Ich würde aber, Nicole, ehrlicherweise nicht nur im Zweifelsfall einzelne Einheiten ersetzen. Also so eine Stunde, anderthalb Radfahren dann zu ersetzen mit 2,5 Stunden Langlaufen ist dann schon was anderes, weil die Beanspruchung deutlich größer ist. Also ich würde dann nur für dich auch eher davon sprechen, dass man so einen Plan dann adaptiert. Also dass dann Radeinheiten am Wochenende ausfallen, check, kannst du genauso annehmen. Ich würde aber gleichzeitig auch schauen, dass du es nicht mit zu viel Laufen kombinierst. Ne? Schwimmen ist, glaube ich, immer gut gemacht, ist ja dann doch durchaus eine andere Belastung. Aber beim Laufen wäre ich dann durchaus etwas vorsichtig und würde das Lauftraining gegebenenfalls auch ein kleines bisschen zurückschrauben. Also du hast im Winter die super Möglichkeit, Langlaufen auch wirklich exzessiv einzubauen. Ne? Wenn du die Chance hast, das zu machen, also ich erzähle das deswegen, weil ich da gerade selber mich die letzten Wochen viel mit auseinandergesetzt habe für einen österreichischen Radsportler, also einen Profiradfahrer, und der kann halt langlaufen gehen im Winter. Und das ist ein Profiradfahrer, der wird also jetzt in den Wintermonaten von Mitte Dezember an für 4 bis 6 Wochen viel mehr langlaufen als Radfahren. Also das Radfahren ist echt ehrlicherweise nur so eine Art Begleitdisziplin. Da geht er 3-4 Mal die Woche auf die Rolle. Ich sag's nochmal, als Radprofi. Und den Rest machen wir alles übers Langlaufen, ne? Weil das so eine fantastische Alternative ist, weil es so viel Spaß macht dann, wenn du die Möglichkeiten hast vor Ort. Deswegen, Nicole, ersetz das und streich nicht nur Einheiten, sondern mach Langlaufen durchaus zu so einer Art Schwerpunkt im Training. Kannst du gerne machen. Bei der 2. Frage, und die habe ich eben schon gelesen, schüttelt's mich ein kleines bisschen. Das liegt aber nicht an Nicole, keineswegs, sondern ich lese die Frage mal vor. Meine 2. Frage betrifft den Training Stress Score. Es gibt bei der Auswertung der Einheit in Training Peaks diverse Training Stress Scores, teilweise mit großen Unterschieden. Was macht dieser Unterschied aus und welche soll ich auswählen? Beim Laufen habe ich bei dem TSS eine große Differenz zwischen geplanten und abgeschlossenen TSS. Bei allen anderen stimmt sie eher überein. ja, ist eine Sache, die mir die letzten Wochen durchaus häufiger schon untergekommen ist. Vielleicht erstmal vorweg, wenn ich einen sauberen Training-Stress-Score ermitteln möchte, dann muss ich immer auf jeden Fall darauf achten, dass ich meine Leistungsfähigkeit bei den Einstellungen meiner Trainingszonen richtig eingestellt habe. So, dann darüber hinaus ergibt sich die Frage, aus welcher Metrik bezieht denn Training Peaks die Berechnung des Training Stress Scores? Und da habe ich in den letzten Wochen häufig gesehen, dass bei der steigenden Anzahl an Devices, mit anderen Worten Uhren, die jetzt wirklich denken, dass sie die Leistung beim Laufen messen können, dass da Leistungswerte bei rausgekommen sind für jeweilige Laufeinheiten, die dann so fernab der Realität sind. Also wirklich, ich würde mich schämen, würde ich eine Uhr produzieren, die solche Werte ausgibt, dass man dann sagen kann, da passt, wenn dann der TSS berechnet wird aus der Leistung, dass das dann vorne und hinten wirklich überhaupt nicht mehr zusammenpasst. Also das Mindeste wäre beim Laufen die RTSS, also die Run-TSS zu nehmen. Und dann müsste die so eingestellt sein, dass die TSS auf jeden Fall anhand der Pace berechnet und nicht anhand der Leistung beim Laufen. Solltet ihr eine Uhr haben, die die Leistung mitberechnet. Meine ganz bescheidene Empfehlung, stellt diese verdammte Leistungsmessung an den Uhren aus. Also ich habe das jetzt wirklich in 3 von 3 Fällen gehabt und es war derartiger Müll, und ich würde es anders sagen, wenn es anders wäre, dass ich, also ich war, wie man jetzt gerade merkt, sprachlos. Da waren ganz normale Leute, die lockere 10 Kilometer gelaufen sind an einem Wochenende in 55, 60 Minuten und 450 Watt Schwellenleistung hatten für den Lauf. Also, ja, dann habe ich die Schwellenleistung auf 600 Watt gestellt, damit der TSS passt, ungefähr zu dem, was predicted war, aber bin mir sehr sicher, dass da nicht die Schwellenleistung gelegen hat. Deswegen darf man das gerne ausstellen. Also bitte wirklich, stellt es aus. Ja, das, also meine ganz bescheidene Empfehlung. Ich wüsste nicht, wie ich dieses Kuddelmuddel, zumindest der 3, also 100%, ne, 3 von 3, der Uhren, die ich da gesehen habe. Sollte eure Uhr irgendwas anderes anzeigen und sollten da plausible Werte bei rauskommen, ziehe ich das natürlich auf jeden Fall zurück. Aber in den Fällen, die ich da sah, war das wirklich grausam. Super. So. Ich gehe mal einmal ganz kurz hier den Chat durch. Da gibt es so ein Gespräch. Simon und Sascha, ihr regelt das untereinander. Ja, Simon hat eine Frage, Nachfrage zum Tempo beim Schwimmen. Kann man die verschiedenen Tempi mit dem Puls in den Pausen nicht steuern und messen? Ja, aber ja, ne, wäre dann immer so die Frage, kriegt die Uhr das genau hin? Wie lang ist das Intervall? Wie verzögert läuft die Herzfrequenz? Also so meine ersten Gedanken dazu. Puls am Hals messen. Ist immer so die Frage, wie genau kriege ich den hin? Ne, so 10 Sekunden brauche ich da mindestens für, eher mal 15. Dann ist die Frage, wie lang ist die Pause und will ich die mit Pulsmessen verbringen? Also, ich würde echt ganz viel nach Jöffel gehen, wie wir Kölner sagen. Und das irgendwie, natürlich kann man ein bisschen mit auf die Uhr gucken, keine Frage, aber sich davon eben nicht zu sehr beeinflussen lassen. Okay, ich hoffe, das passt so. Super. Die Barbara hat eine Frage. Barbara, die habe ich heute auch schon eine Frage zum Thema AI-Auswertung beantwortet. Ich hoffe, die ist angekommen. Ich hatte heute Morgen so ein kleines technisches Problem im Ticketsystem. Barbara, beide Barbaras, es gab 2 Barbaras, die heute eine Mail von mir gekriegt haben, sollten meine Antworten auf eure Fragen nicht angekommen sein, sagt bitte Bescheid. So, Barbara schreibt, hallo Coach, ich bin das erste Jahr bei Power & Pace und freue mich schon auf alles, was kommt. Ich habe eine Frage zur Trainingsplananpassung. Mein Triathlon-A-Wettkampf ist die Challenge am Walchsee am 28.06. Ich laufe eine Winterlaufserie mit im Januar 14, im Februar 21, im März 21 Kilometern und möchte im Mai gemeinsam mit meiner Freundin das Race Around NÖ machen. Niederösterreich? Das sind 600 Kilometer auf jeden Fall und 6000 Höhenmeter, was ein kleines bisschen für Österreich spricht. Wir teilen also die Strecke auf. Nun zu meiner Frage. Wie kann ich das Radtraining bestmöglich auf diese Distanz anpassen? Grundsätzlich sehe ich das nicht als A-Wettkampf, möchte aber gut durchkommen. In der zweiten Jahreshälfte wird dann noch eine Mitteldistanz voraussichtlich im September und ein Herbstmarathon anstehen. Super Frage. Barbara, alles genau so machen, wie du beschrieben hast. Das ist ein fantastischer Saisonplan. Ich finde den total charmant. Und dann ist das so, ich meine, auf ein 600-Kilometer-Rennen, jetzt wäre für mich so ein bisschen die Frage, wie teilt ihr das auf? Ne? Ist das irgendwie eher kürzere Wechsel, eher längere Wechsel? Ich meine, so richtig drauf vorbereiten kann man sich nicht. Ne? Wenn ich jetzt so eine Vorbereitung für ein 600-Kilometer-Rennen angehen müsste, dann hätte ich dich jetzt ganz viele organisatorische Sachen gefragt. Ich hätte dich gefragt, wie viel davon passiert in der Nacht? Also wann geht es zum Beispiel los? Ne? Und dann hätte ich Dunkelfahrten geübt als Beispiel. Also wirklich mal fahren mit Licht irgendwann, wenn es ein bisschen dunkler ist, falls du das noch nicht gemacht hast, einfach mehr für die Sicherheit. Dann würde ich mich sehr viel um die Verpflegungsstrategie kümmern. Die wird kriegsentscheidend sein für das Rennen. Und ansonsten trainiere genauso weiter wie bisher und vielleicht schaust du dir in der Vorbereitung einfach so 2 bis 4 Möglichkeiten raus, in denen du mal gezielt das ganze Thema Organisation und Co. in irgendeiner Form mal üben kannst. Also, dass du mal wirklich dir vornimmst, keine Ahnung, mal 300 Kilometer zu fahren. Das Ganze machst du bestmöglich unter Rennbedingungen, also ne, eben im Dunkeln losfahren oder im Dunkeln ankommen. Vielleicht auch gucken, wie du es mit den Pausen am besten machst, Verpflegungsstrategie testen, gucken, wie es mit der Materialverstauung klappt, je nachdem, was du alles unterbringen musst, weil bei 600 Kilometern frage ich mich, gibt es eine Schlafpause? Hat man einen Schlafsack dabei? Fragezeichen. Pennt man in einem Hotel? Ne, das wären so Orga-Fragen, die ich hätte in dem Zusammenhang, weil das ist ja wirklich bei diesen ganzen Veranstaltungen immer sehr, sehr variabel. Und ansonsten trainingstechnisch kannst du ganz vieles genauso weitermachen. Ne? Die Frage ist immer so ein bisschen bei sowas, was braucht es vielleicht auch für den mentalen Aspekt? Hilft es dir mal 300 Kilometer in der Vorbereitung gefahren zu sein, um zu wissen, okay, so ist zumindest schon mal die Hälfte. Ja, aber voll simulieren können wirst du es nie und das ist auch okay so. Ne? Das kann man im Triathlon auch nicht. Macht jetzt auch keiner in der Vorbereitung eine Langdistanz, um zu wissen, dass er eine Langdistanz machen kann, um dann beim Rennen eine Langdistanz zu machen, um die Erkenntnis aber schon zu haben, dass er eine Langdistanz machen kann. So, also von daher darf da gerne immer so ein kleines bisschen Unbekanntes bleiben und das ist auch absolut okay und du entscheidest für dich, wie viel von diesem Unbekannten du schon erfahren willst in der Vorbereitung. Aber nochmal, trainingstechnisch, ne, kann ich sagen, für so ein Rennen gilt höchstmögliche Leistungsfähigkeit, bestmöglicher Fettstoffwechsel etc. Und wenn man so will, das ist für dich in der Vorbereitung auf die Mitteldistanz am Walchsee das Gleiche wie fürs Race Around Niederösterreich. Falls es denn wirklich in Niederösterreich ist. Genau, also von daher top, genauso weitermachen, Orga, Verpflegung und alles, was es braucht, um so im Mentalen sich gut vorbereitet zu fühlen. Tuto Bene, 2 Fragen von Berit. Lieber Björn, vielen Dank für die tolle Begleitung in den vergangenen Wochen. Das Trainieren mit den Plänen macht viel Freude und fühlt sich super an. Das ist sehr schön. Ich habe eine Frage zu meiner Saisonplanung für 2026. Meine A-Renn Alcudia am 9.5., Elsinore am 21.6. Meine Planung wäre die nachfolgende. Anfang bis Mitte April ein Halbmarathon als Vorbereitung. Sinnvoll? Fragezeichen. Dann, also beantworte ich schon mal. Halbmarathon als Vorbereitung für eine Mitteldistanz. Ich will es nicht so blöd sagen, aber wenn es um die Sinnhaftigkeit geht, gerne lassen. Also, und jetzt nochmal bitte nicht falsch verstehen, aber will einfach nur sagen, den zu laufenden Halbmarathon im Anschluss an die Mitteldistanz, der ist so anders als ein isoliert gelaufener Halbmarathon, dass ich nicht so richtig wüsste, warum man den machen sollte. Wenn du sagst, Berit, ich habe einfach Bock, Anfang Mitte April einen Halbmarathon zu laufen, würde ich sagen, geil, unbedingt machen. Ja, wenn du denkst, das ist eine mega geile Vorbereitung auf das Rennen in Alcudia und du sammelst super viele Erkenntnisse, nee, dann gerne nicht machen. Also, ich hoffe, ihr versteht mich da richtig, wie ich das meine. Ich sage das jetzt bewusst ein kleines bisschen provokanter. Aber ne, lass uns noch mal kurz überlegen, was da passiert. Der isoliert gelaufene Halbmarathon zum Beispiel. Wenn ich da vorher solide meine Kohlenhydratspeicher gefüllt habe, dann komme ich mit 2 Gels aus während der Veranstaltung und muss mir keine Sorgen machen, dass meine Glykogenspeicher leer gehen. Genau das wiederum kann aber der Grund sein, warum ich den Halbmarathon während einer Mitteldistanz echt nicht gut beendet bekomme. Ja, sind also alleine auch da schon energetisch, wenn man so möchte, sind es so unterschiedliche Rennen, dass man es einfach überhaupt nicht miteinander vergleichen kann. Und deswegen auch durchaus ganz andere Voraussetzungen, auch wenn du jetzt sagst, naja gut, aber aus dem Pacing möchte ich irgendwie was ableiten für die spätere Mitteldistanz? Boah, sehe ich nicht. Deswegen, ne? Wenn das rein Sinnhaftigkeit im Sinne des Erkenntnisgewinns ist für die Mitteldistanz mit dem Halbmarathon, sehe ich da keine Bewandtnis drin. Wenn das eine Sache ist, bei der du sagst, ey, ich habe einfach Bock, einen Halbmarathon zu laufen, der ist hier ums Eck, ohne große Anreise und so weiter, toll, machen. Dann Lübeck Triathlon, 14.06. Frage, ob sinnvoll für die Vorbereitung für Elsinore. Ist eine Woche dazwischen? Also Berit schreibt es schon, er will das aus dem Training rausmachen. Ich würde so ein bisschen fragen, wie wichtig dir das Rennen in Lübeck ist. Auch da jetzt wieder so gleiches Spiel. Ne? Du hast vorher schon Alcudia gemacht. Inwieweit du die Routine brauchst für die Sprintdistanz dann, also bei durch die Sprintdistanz oder durch die Olympische, das würde ich so ein bisschen in Frage stellen, weil du bist ja eigentlich schon ganz gut drin. Und dann würde ich immer denken, so eine on-point gelandete Trainingsvorbereitung zwischen Alcudia und Elsinore, was ja dezente, was sind das, 7 Wochen sind. Also 1-2 Wochen ausruhen, 3-4 Wochen sinnvoll trainieren, 1 Woche tapern, das ist richtig charmant. Das ist eigentlich echt ein toller Zeitraum. Und da das dein zweites A-Rennen ist, würde ich hinter Lübeck ein kleines Fragezeichen stellen. Jetzt kommt wieder der Diplomat in mir, wenn du sagst, ey, Lübeck-Triathlon habe ich schon ein paar Mal gemacht, ist ein super schönes Rennen, mache ich auch nur die Sprintdistanz und die mache ich auch ganz locker mit ein paar Kumpels. Super, machen. Ja, also ich versuche hin und her zu springen mit meiner bipolaren Störung. Zwischen dem trainingswissenschaftlichen Björn, der vollkommen asozial ausschließlich auf die Zeiträume guckt und in quasi B- und Entlastungszeiträumen denkt, wohingegen hin und wieder auch der soziale Björn rauskommt, der sagt, ey, wenn Lust und guter Anlass und so weiter, dann gerne machen. Dann Hamburg Halbmarathon, wo Berit schreibt, ich weiß, ich fürchte nicht gut, eine Woche nach Elsinore. Da würde ich sagen, einfach machen. Ne, da kriegst du meine volle Zustimmung. Wenn schon in Klammern steht, aber einfach aus Spaß wegen 21 Kilometer Partymeile Hamburg. Toll. Ne, soll eine coole Stadt sein. Von daher, mach das genauso mit. Da habe ich gar keine Bedenken. Also ne, das ist jetzt wieder der soziale Aspekt. Da geht nichts kaputt und so weiter. Also zieh durch. Mach einfach. Wird sich ein bisschen gruselig anfühlen vielleicht. Aber mei, was soll's. Deswegen wirst du auch nicht viel langsamer sein. Ne? Dann 12.07. Olympische Distanz in Hamburg, Mitteldistanz in Waren an der Müritz, tolle Ecke, 2 Wochen später und 30.08. Elbe Triathlon, Olympische Distanz. Super. Für den Fall, dass keine Qualifikation Nizza, andernfalls Nizza 73 am 12. 13. September. Also alles, was da hinten rauskommt, finde ich mega. Und Berit, ich glaube, ne, die 2, 3 Anmerkungen, die sind soweit klar. Also wenn du das hier hörst, entscheide du für dich, ob du eher, sag ich mal, ne, Spaß an der Freude und so weiter auf jeden Fall auch in Lübeck haben willst und beim Halbmarathon. Und wenn nicht, hast du ja auch so einen tollen Rennplan, würdest du die beiden Sachen jetzt nicht machen. Weitere Frage von Berit. Dieses Jahr ist Alcudia erneut ein A-Rennen. Ich bin bereits letztes Jahr gestartet und habe feststellen müssen, dass das Laufen nach der Radstrecke mit den knapp 1000 Höhenmetern dann doch, also auf der Radstrecke, mir doch bedeutend schwerer fällt als bei einer flachen Strecke. Da ich die Möglichkeit besitze, auch zwischendurch auf Mallorca zu trainieren, kann ich mich besser darauf vorbereiten. Also du kannst, vielleicht nochmal ne, kurz ausgeholt, ob berghoch oder bergrunter oder flach. Am Ende des Tages braucht es Leistung. Und unserem Körper ist erstmal in Bezug auf, sagen wir mal, die physiologischen Voraussetzungen eigentlich fast egal, ob es da berghoch geht oder ob es flach ist. Solange die Leistung da ist, ist alles fein. Jetzt muss man im Nachsatz aber hinterher schieben, dass wir natürlich, wenn wir berghoch fahren, eine etwas andere Körperposition einnehmen, als wenn wir flach fahren. So, etwas andere Körperposition heißt ganz konkret, wir haben, ja, wir sitzen etwas anders auf dem Rad, wir haben etwas mehr Druck auf dem Sattel, dadurch haben wir vielleicht einen etwas anders geneigten Oberkörper, unser Hüftwinkel wird kleiner beim Berghochfahren, was dann wiederum irgendwo auch dazu führen kann, dass einfach unsere sogenannte Kraft-Längen-Relation in der Muskulatur sich ein wenig verändert. Also die Frage danach, bei welcher Länge zum Beispiel der Oberschenkelmuskel bestmöglich seine Kraft entfalten kann. Und wenn wir in ungewohntem Terrain unterwegs sind, und wir eine leichte Veränderung der Körperposition haben, dann kann es gut sein, dass sich das in der Muskulatur ein wenig ungewohnt anfühlt, weil wir diese Kraftlängenrelation, die wir da jetzt gerade eingehen, halt nicht allzu häufig auf den Millimeter so genau haben, weil wir vielleicht eher Flachfahren gewöhnt sind. Was man dagegen machen kann, zum einen, ne, hat der ein oder andere auch von euch im Trainingsplan gerne vielleicht mal ein bisschen so das kraftbetonte Schulen im Training. Wir machen hin und wieder mal ein bisschen K3-Training. Auch da haben wir die Situation, dass wir die Muskulatur ein kleines bisschen anders ansteuern. Und ansonsten, wenn es jetzt rein um die Übertragung geht, ich habe daraus geschlossen, dass der Berit irgendwo hier aus dem norddeutschen Raum kommt, sonst würde der nicht so häufig irgendwo in Hamburg und Hamburg und Hamburg starten, dann einfach gerne mal hin und wieder in die Berge fahren. Und jetzt, Berit, dafür musst du nicht nach Mallorca fahren. Da kannst du auch mal ein verlängertes Wochenende in den Harz fahren für 2 Übernachtungen und kannst einfach da ein bisschen rumkurven als Beispiel. Ne? Das funktioniert auch super gut und das kannst du auch super machen. Also wo die Höhenmeter mal reinkommen, das ist ganz egal. Und für die Gewöhnung, das mal zu machen, das kann sicherlich durchaus Sinn machen. Da würde man sich nicht gegen wehren, wenn man mal vorher die Chance hat, einfach mal ein paar Trainingstage irgendwo auch mit ein paar Höhenmetern zu verbringen. Super. So, meine letzten 5 Fragen aus den eingereichten Fragen, die Sunny schreibt und der Simon sagt vorher, vielleicht noch eine Frage zum Christmas Special. Achso, ja, sehr guter Punkt. Genau, Simon, danke für die Ergänzung. Also wir machen auf jeden Fall wieder ein Feiertags-Special. Ja, das sieht dann so aus, dass ihr über die Feiertage einen kleinen abgewandelten Plan bekommt für alle die, die noch ein kleines bisschen mehr trainieren können, als dass sie nur in Anführungsstrichen Feiertage haben. Ja, also wer da wirklich komplett Urlaub hat, zwischen den Feiertagen auch ein bisschen mehr Zeit hat und so weiter, dann machen wir das immer so. Da gibt es einen abgewandelten Trainingsplan, den stellen wir gerne zur Verfügung. Den mache ich auf jeden Fall noch. Vielen Dank, Simon. Danke für die Erinnerung. Sunny schreibt, Hi Coach, nach einer längeren Triathlon-Abstinenz bin ich wieder dabei, bereite mich mit den Plänen von Power & Pace auf die Saison 2026 vor. In den letzten Jahren habe ich ausschließlich Laufwettkämpfe gemacht, in den letzten 2-3 Jahren mehr im Trail-Bereich. Meine Laufumfänge lagen im Schnitt bei 75 Kilometern in der Woche, in den Peakwochen etwa bei 90 bis 100. Früher als Triathletin habe ich nach den Printplänen trainiert. In der Kategorie Racer momentan finde ich mich eher bei Champion wieder. Vom Umfang her würde aber auch der Qualifier gehen. Nun zu meinen Fragen. Im Frühjahr, am 1.3. möchte ich einen Trail-Wettkampf im Elsass machen. Die Strecke, Sunny ist eingeladen worden, weil letztes Jahr oder 2025 die AK gewonnen. Die Strecke ist ungefähr 23 Kilometer lang, hat 800 Höhenmeter. Wie lang soll die spezifische Vorbereitung dauern? Reichen 6 bis 8 Wochen? Ich möchte bei dem Wettkampf einfach Spaß haben. Ja, kann ich direkt sagen. 6 bis 8 Wochen reichen. Also es wird ja auf jeden Fall einen Marathonplan geben für 8 Wochen. Sunny, den kannst du zum Beispiel nehmen. Bis dahin bist du eh schon gut drauf. Deine Erfahrung ist riesig. Nimm den Marathonplan mit Schwimmen und Radfahren, würde ich den nehmen. Und dann würde ich mal gucken, das brauche ich dir nicht zu erzählen, das weißt du selber, ich sage es trotzdem, die ein oder andere Einheit einfach mal auf den Trail zu verlagern. Ja, und das so ein kleines bisschen nochmal technisch sich in Erinnerung zu rufen, so und auch von einer muskulären Anpassung das ein bisschen hinzukriegen und dann ist das prima. Bin ich in der Kategorie Champion richtig? Zu Beginn der Saison 2026 plane ich einige regionale Sprint-Triathlons. Ende August steht dann Zell am See an. Ich möchte wieder Intensität in mein Training reinbringen und die V2 Max erhöhen, um vor allem über die Sprintdistanz schnell zu werden. Check, Sunny. Kannst du auf jeden Fall genauso machen. Voraussetzung ist, dass du mit dem Trainingsumfang gut zurechtkommst. Ja, wenn der zu hoch sein sollte, was ich mir zugegeben bei deiner Erfahrung nicht vorstellen kann, dann eher reduzieren. Ich würde aber, weil du da jetzt gerade erst wieder eingestiegen bist, auch nicht darüber hinaus. Lieber Champion machen, lieber gut umsetzen, lieber eine hohe Konstanz im Training haben, als am Anfang zu viel machen. Dann die Laufumfänge machen mich etwas nervös. Kann ich im Championplan noch eine zusätzliche Laufeinheit absolvieren? Ich habe über die Jahre ein gutes Körpergefühl entwickelt und würde schnell merken, falls es mal zu viel wird. Sunny, immer gerne. Na klar, mit der Erfahrung sowieso. Die Frage, die ich mir immer stellen würde, ist, will ich eine zusätzliche Einheit einbauen, was halt die Frequenz und dann auch die Dichte ein bisschen erhöht? Oder will ich lieber 1-2 Einheiten in der Woche ein bisschen verlängern? Also mit einer Verlängerung von 2 Einheiten, 30 Minuten, hast du schon 10 bis 15 Kilometer rausgeholt zum Beispiel. Ne? Vielleicht ist das ja auch eine Alternative, manchmal ja auch organisatorisch ein kleines bisschen einfacher. Genau. Eine Frage von Benno noch. Moin Björn. Finisher Plan für Rot. Im Trainingsplan gibt es die Einheiten Low Carb, die ja bewusst vor dem Frühstück ausgeführt werden sollen, mit maximal 20 bis 30 Gramm Kohlenhydraten vorher. Um es mir einfach zu machen, nehme ich einfach ein Gel mit genau 30 Gramm Kohlenhydraten. Erstens, als Frage, ich führe auch all meine Läufe immer morgens um 5 Uhr durch, da das mit der Familie am besten vereinbar ist. Auch vor diesen Läufen frühstücke ich nie. Ich esse entweder eine Banane oder nehme einfach ein 30 Gramm Carbs-Gel vorher. Durch die expliziten Low-Carb-Einheiten ist mir nun also erst bewusst geworden, dass ich anscheinend aus all meinen Läufen ja auch Run-Low-Carb-Runs mache. Ist das schlimm oder kann ich das so beibehalten? Low Carb ist ja nicht gleich Low Carb. Es gibt ja sehr viele unterschiedliche Formen davon. Und die Variante, die wir wählen in dem Trainingsplan, das ist so ziemlich die seichteste, die man wählen kann. Ja. Und deswegen, Benno, wenn du dann vorher, und das ist mir wichtig, deswegen immer diese 20, 30 Gramm Kohlenhydrate vorher, deinem Körper das Signal gibst, dass da jetzt erstmal einfach ein paar Kohlenhydrate kommen, was ihm durchaus helfen wird, bei der Regulierung seines Blutzuckerspiegels, beim Wiederauffüllen seiner Leberglykogenspeicher und so weiter, ist das schon ganz prima und dann kannst du das genauso machen. Das Einzige, was ich überlegen würde, ist, wenn da intensivere Läufe anstehen, also du wirklich so Schwellenintensitäten einbaust in die Einheit, ob das dann noch gut ist, wenn das nur ein kleines Frühstück ist. Weil da brauchst du natürlich wirklich dann die Kohlenhydrate auch in durchaus größerer Form. Und da kann ich mir vorstellen, dass das Sinn machen könnte, wenn man vorher ein paar mehr zugeführt hat, die auch nicht einfach nur für die Signalbotschaft da sind, sondern die wirklich auch in der Muskulatur ankommen, ergo ein kleines bisschen mehr Zeit brauchen. Zweite Frage, wenn ich an einem Tag eine Low-Carb-Radeinheit und einen Lauf im Trainingsplan habe, ist es dann wichtig, dass die Radeinheit Low-Carb durchgeführt wird oder kann ich auch den Lauf Low-Carb machen? Also geht es explizit darum, dass die Radeinheit Low-Carb stattfindet oder ist das egal? Nee, egal ist es nicht, sondern mir ist das bei den Radeinheiten schon immer sehr viel lieber, weil die viel solide steuerbarer sind und weil die Erfahrung auch groß ist, dass der anaerobe Stoffwechsel beim Radfahren tendenziell etwas höher ausfällt als beim Laufen bei einem Querschnitt der Triathleten. Und deswegen ist das schon durchaus wichtig, dass das explizit auch für die Muskulatur gemacht ist, die wir da gerade so verändern wollen. Und das wäre in dem Fall die fürs Radfahren. Drittens, am Montag, dem Heiligen Ruhetag, gehe ich immer ins Gym und führe eine klassische Oberkörperkrafteinheit durch. Damit fahre ich persönlich gut, habe aber natürlich nie wirklich einen Ruhetag. Jetzt überlege ich, ob es schlauer wäre, diese Oberkörpereinheit vielleicht einfach am Mittwoch zu machen, wo Laufen im Trainingsplan steht. So hätte ich dann am Montag auch wirklich einen kompletten Ruhetag. Super. Also ich persönlich, Benno, finde die Variante besser. Also Mittwoch Krafttraining, Montag Ruhetag. Würde ich aber auch immer davon abhängig machen, was jetzt gerade Krafttraining bedeutet. Also in deinem Fall völlig richtig, wenn da wirklich Gewichte und so weiter bewegt werden, dann finde ich das klasse, daraus einen Ruhetag zu machen und die Einheit lieber auf den Mittwoch zu verlagern. Wenn das eine Core-Einheit ist mit ein bisschen Mobi, Beweglichkeit und Co., dann kann man das auch getrost auf dem Ruhetag machen. Super. Sascha schreibt, hallo Björn, habe derzeit noch den Starterplan vom 1.10. am Laufen und habe leider noch keinen fiktiven Wettkampf, der nächstes Jahr passt. Ah, okay. Möchte aber unbedingt eine Mitteldistanz, vielleicht auch zwei starten und mache noch den Sunset Run mit drei Freunden, geteilt also. Da laufe ich grob nur 25 Kilometer mit vielen Wechseln und Pausen. Suche noch nach einem geeigneten Mitteldistanzplan oder nach geeigneten Mitteldistanzen davor und danach soll ich jetzt schon auf einem Spezialplan Champion wechseln oder würdest du weiterlaufen? Diese Starterpläne, die, also gerade der vom 1.10., der endete vorgestern, streng genommen. Gestern war keine Trainingseinheit mehr im Plan. Deswegen, Sascha, da gerne einen Spezialplan nehmen, auch völlig fein, wenn das nicht dein Wettkampfziel ist. Und wenn ich du wäre, dann würde ich einen Wettkampfplan nehmen, irgendwo so Ende Juni, Anfang Juli, Mitte Juli, irgendwo da. Und ganz ehrlich, dann brauchst du dir bis März erstmal keine Gedanken. Also klar, du kannst dir Gedanken machen wegen Anmeldeschluss und Co. für irgendwelche Wettkämpfe, aber dann läuft dir trainingstechnisch nichts weg. Dann machst du alles richtig und kannst das genauso machen. Genau, vielleicht nochmal zu den Einstiegsplänen. Ne? Ein Einstiegsplan gibt es noch, der aktuell ist. Das ist irgendwie Trainingseinstieg am 1. Dezember. Und dann gibt es natürlich auch noch so einen universellen Quereinsteigerplan. Die anderen Pläne sind jetzt ausgelaufen. Also die vom Trainingsstart 3. November, die vom Trainingsstart, Saisonstart, den wir irgendwann mal Mitte der Saison hatten, als auch, was war das, 28. Oktober? Nee, kann ja nicht sein, 26. Oktober. Ihr wisst, was ich meine, ne? Also wundert euch da nicht, falls ihr den gehabt habt, dann wird der Trainingskalender leer gewesen sein und dann müsstet ihr einmal einander nehmen. Zwei Fragen noch zum Thema Laufen. Und zwar von Jan. Hi Björn, ich bin jetzt den ersten Monat mit dabei und bin echt begeistert. Ich habe beim Laufen aber immer mal wieder Probleme, vor allen Dingen mit den Schienbeinen. Und auch momentan habe ich wieder die Probleme, dass meine Wadenmuskulatur beim Laufen zumacht und dann wieder der Druck auf die Schienbeine erhöht wird. Deswegen würde ich momentan die Laufeinheiten erstmal gegen Krafttrainingseinheiten und intensivere Dehn- und Mobi-Einheiten tauschen. In jedem Falle erstmal eine gute Idee, finde, also das ist meine Antwort gerade, finde ich, die Laufeinheiten runterzuschrauben. Dehnen und Mobi macht immer Sinn. Vorschlag zur Güte meinerseits. Ich würde bei sowas immer mal ein, zwei, dreimal irgendwie einen guten Physiotherapeuten aufsuchen. Ich weiß, das zahlt nicht immer die Kasse und Co., aber vielleicht kann sich der Physiotherapeut oder der Therapeut, welcher auch immer es sein mag, der Sache einmal annehmen und überlegen, gemeinsam mit dir oder euch, ob irgendein strukturelles Problem vorliegt. Also gibt es irgendwie eine Disbalance, gibt es irgendwie einen Schiefstand im Becken, gibt es irgendwie einen blockierteren Bereich oder, weshalb diese Probleme ausgelöst werden. Und wenn der sagt, alles cool, grünes Licht, dann würde ich auch immer, also ich würde das Laufen nicht komplett ersetzen, sondern ich würde es dann wirklich ganz langsam angehen lassen. Gerade wenn man wieder damit startet, gerade wenn man aus einer Off-Season kommt oder vielleicht auch längere Zeit nicht gelaufen ist, locker, locker laufen. Kleiner Appell, lernt das Lockerlaufen. Ich weiß, das ist beim Laufen total komisch. Es ist ein bisschen paradox, dass man das nicht kann, weil beim Radfahren kann man das ja auch. Locker Radfahren ist ja kein Problem, locker laufen hingegen schon. Aber guckt dann wirklich, also Jan und natürlich auch alle anderen, dass ihr gerne auch mal ein paar Einheiten habt, die wirklich ganz moderat und locker gelaufen sind. Wenn ansonsten, wenn das Problem wirklich groß ist, ne, wie immer gerne der Verweis auf meine Lieblingsalternative Aquajogging, finde ich wirklich sehr gut. Kann man auf jeden Fall auch machen, ohne jeden Impact, den man da hat. Genau, und ansonsten dann vorsichtig rantasten. Physiotherapeut, sehr gerne Kraft, Mobi, Dehnen, also auch bewusst Kraft, ne, wenn es darum geht, das Sprunggelenk zu stabilisieren, das Knie zu stabilisieren, den Gluteus ansteuern zu können und so weiter. Also das ist auch das, was ich mit Krafttraining meine. Sehr funktionell, ne, sehr qualitativ und so. Super. Und dann aber auch ganz moderates und lockeres Laufen. Und dann halte ich das erstmal für einen guten Einstieg. Und Jan, geduldig bleiben. Ne? Ganz entspannt, auch da, ne, Botschaft an alle. Wir haben Anfang Dezember, sollte es gerade irgendwas geben, was noch nicht so passt, habt ihr noch viele, viele Monate Zeit. Also alles fein, bleibt entspannt. Michael zum Abschluss. Hallo Coach, ich bin Familienvater 42, komme aus dem schönen Thüringer Wald und trainiere nun seit 3 Jahren strukturiert. Für die Saison 2026 gemeinsam mit Power & Pace. Für das kommende Jahr habe ich mir einige Highlights vorgenommen. Den 70-3 in Aix-en-Provence, den Neuseenman als Mitteldistanz, sowie den Allgäu-Triathlon in der Klassik-Distanz, zwischendurch ein paar kleinere regionale vorbereitende Wettkämpfe, sowie im Juni einen Alpencross mit Freunden. In meiner Jugend war ich im Schwimmverein auf der Kurzstrecke aktiv. Das sind die Leute, die mag man gerne im Triathlon, die dann so da reinkommen und dann aus dem Stand schwimmen können. Danke, Michael. Nein, du bist natürlich gerne gesehen. Und bis heute sind Schwimmen und Radfahren meine großen Leidenschaften. In den vergangenen 3 Jahren konnte ich erfolgreich mehrere regionale Sprint- und olympische Triathlons finishen. 2025 habe ich außerdem meine erste Mitteldistanz beim Neuseenman in 5 Stunden 35 Sekunden gefinisht. Wärst du mal schneller geschwommen? Nein, Spaß. Und den Ötztaler in knapp unter 10 Stunden absolviert. Zum Jahreswechsel 24/25 musste ich mein Lauftraining aufgrund von Problemen im linken Knie pausieren. Daher habe ich mich 2025 vor allem auf Schwimmen und Radfahren konzentriert, sowie auf den Kraftaufbau rund um Knie und Hüfte, als hätten wir es abgesprochen. Meine größte Herausforderung bleibt jedoch das Laufen. Leider fehlt es mir immer noch an Technik und Ökonomie. In den Dauerlauf-Extensiv-Einheiten laufe ich grundsätzlich zu schnell. Es war nicht abgesprochen. Zwar bleibt mein Puls im vorgesehenen Bereich von maximal 80%, was, wenn du das in Bezug setzt auf deine maximale Herzfrequenz, natürlich echt Anschlaglaufen wäre, Michael. Ja, wenn du das in Bezug setzt zu deiner Schwellenpace, dann würde ich sagen, ist es immer noch tendenziell zu hoch für einen Dauerlauf-Extensivlauf. Dennoch fällt es mir schwer, technisch sauber und mit hoher Schrittfrequenz ökonomisch zu laufen. Sobald ich die Frequenz erhöhe, steigt mein Puls deutlich an. Gerade jetzt in der Winterzeit möchte ich gerne gezielt an diesem Thema arbeiten. Hättest du Tipps, wie ich am besten vorgehen kann? Auf jeden Fall. Nämlich Tipp Nummer 1. Auf keinen Fall daran denken, und das gilt an alle, dass das Thema Technik und Ökonomie in direktem Zusammenhang stehen muss. Ja, kann, muss aber nicht. Also Lionel Sanders wird für den womöglich widerlichsten Laufstil im Triathlon eine richtig gute Ökonomie haben. Nicht eine perfekte und auch nicht eine sehr gute, also Schulnote 3+. Aber vor dem Hintergrund, dass die Technik eher so eine glatte 5 ist, ist das durchaus eine richtig gute Schulnote für die Ökonomie. Und das liegt einfach daran, dass der aus der Technik, die er mitbringt und die er auch nicht mehr revolutionieren wird und schon gar nicht wissentlich willentlich steuern könnte, so Michael, wie du es vielleicht versuchst, wenn du versuchst, deine Schrittfrequenz zu erhöhen, deswegen nicht trotzdem eine sehr gute Ökonomie mitbringen kann. Und das gilt es auf jeden Fall zu entkoppeln. Deswegen, Michael, meine erste Anmerkung wäre, vergiss mal den kompletten Teil zu hoher Schrittfrequenz. Ne? Motorisch nicht in der Lage zu sein, hohe Schrittfrequenzen zu laufen, verzeih mir, wenn ich das so doll sage, führt dazu, dass meine Herzfrequenz danach deutlich erhöht ist, weil ich auf jeden Fall mit der Gesamtsituation überfordert bin. Sinnhaftigkeit dahinter? Boah. Sehe ich nicht. Also nicht über den Weg. Ne? Wenn du Leistungsfähigkeit beim Laufen entwickelst, in der Lage bist, irgendwann ein solides Trainingsvolumen laufen zu können, dann verbessert sich deine Ökonomie mit jeder Trainingseinheit, mit jeder Trainingswoche, streng genommen mit jedem Schritt. Und mit 20 Wochenkilometern mehr als mit 10 und irgendwann mit 30 oder 40 Wochenkilometern mehr als mit 20. Das wirst du nicht vermeiden können, das kommt über den Umfang. Denn an der Ökonomie beteiligt sind unter anderem so Sachen wie Sehnen- und Bändersteifigkeit, Oberkörperstabilität, Effizienz der Muskulatur, alles was dazugehört. Und das trainierst du am besten mit Laufen. Ne? Laufen kommt von Laufen. Ist ein bescheuerter Satz, ist aber durchaus sehr richtig. Und deswegen meine Empfehlung an dich, streich Technik und streich Ökonomie erstmal gerade vollkommen aus deinen Gedanken und kümmere dich erstmal einfach darum, die Dauerlauf-Extensiv-Einheiten langsam genug zu laufen und dich nicht zu überfordern, einen Tempowechsel zu haben, den du dadurch hast, dass du wirklich mal sauber Dauerlauf-Extensiv laufen lernst, Dauerlauf-Intensiv laufen lernst, Tempowechsel laufen lernst, weil da wird ja nicht so eine Riesenvariation sein für dich, wie eigentlich angestrebt, wenn du deine Dauerlauf-Extensiv-Einheiten schon zu schnell läufst. Und dann erstmal einfach Konsistenz aufbauen. Ganz solide, jede Woche, welcher Kategorie gehörst du an, habe ich jetzt nicht, kann ich gleich nochmal nachschauen, habe ich gleich vor mir. Jede Woche einfach erstmal ganz solide Kilometer sammeln. Und wenn du dann irgendwann die richtig vielen Kilometer gesammelt hast, dann würde ich erstmal vorher eine wichtige Frage stellen, nämlich, wie ist denn deine Ökonomie? Wer sagt denn, dass die nicht gut ist? Ja, vielleicht ist die Baustelle ja ganz woanders. Also Lionel Sanders Baustelle ist auch ein bisschen die Ökonomie, aber bei weitem nicht so sehr, wie man denkt, wenn man sich seinen Laufstil anschaut. Okay? Deswegen Technik und Ökonomie streichen, erstmal machen und nicht Schritt 17 vor 1, 2, 3 machen. Bitte erstmal einfach solide über den Umfang kommen, die Intensitätenwechsel kommen, Belastungssteuerung sauber halten, ne? Also lauf halt langsam, damit du dich nicht überforderst, weil dadurch wieder die Konsistenz reinkommt. Und dann ist das tutti. Und dann, ne, wie immer, also die Bitte gilt an alle und das ist vielleicht das Schlusswort für heute, sagt Bescheid, wie sich solche Sachen entwickeln. Ne? Diese Live-Q&As sind auch dafür da, um beim nächsten Mal zu sagen oder beim übernächsten Mal hier, ne? Ich habe vor 4 Wochen, war ich der mit der Lauftechnik und der Ökonomie. Und dann gerne mal auf dem Laufenden halten, wie sich das so entwickelt hat. Finde ich natürlich super spannend und dann können wir da einen richtig schönen Progress reinbringen. In diesem Sinne herzlichen Dank alle Fragen beantwortet für diese Woche sinngemäß. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei den Testwochen nächste Woche. Die werden wir natürlich auf jeden Fall dann nochmal gesondert besprechen. Also beziehungsweise ne, eure Testergebnisse, die werden sicherlich im nächsten Live-Q&A ein großes Thema sein. Reicht da eure Fragen gerne zu ein. Ansonsten, genau, hören wir uns auch nächste Woche, wer live dabei sein möchte. Wir machen am Dienstagabend wieder eine Live-Übertragung vom FTP-Test. Auch da sprechen wir schon ganz viel über Interpretation der Leistung, alles, was dazugehört, was man tun muss in der Vorbereitung etc. Das wiederholen wir nochmal. Auch da seid ihr gerne live mit dabei. Gleicher Ort, gleiche Stelle, sinngemäß. Nächste Woche Dienstagabend. Tragt euch ein in das Event, auch dazu, ne, wenn ihr dabei sein wollt. Und dann könnt ihr natürlich auch den FTP-Test zusammenfahren bei Training Peaks Virtual zum Beispiel, wenn ihr das möchtet. In diesem Sinne, herzlichen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees. Don't you give up, give up, give up. Go on and get up, get up, get up. Gotta learn to walk before you run. Gotta learn to win to be a champion. 'Cause that's how winning's done. And you're a champion. You're a champion. Champion.